Jesus. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin immer ganz irritiert. Wir haben gerade eine Tagung hinter uns und da muss ich erst mal wieder sammeln, dass man wieder weiß, wo man steht. Aber es war so herrlich, jetzt in der Anbetung zu sein und einfach zu Gott zu kommen und diese Gemeinschaft zu haben. Da sind Geschwister da, die haben die gleiche Richtung wie man selber auch. Und es ist so wunderbar, das zu sehen. Mein Mann und ich waren auf der Tagung von der Tafel. Wir haben in Herbolzheim eine Tafel aufgebaut, vor 2 Jahren. Und da waren 1000 Leute. Und da war eine Mitgliederversammlung und es hat mich sehr, sehr aufgewühlt. Und ich dachte so immer, wenn die Menschen da vorne stehen und da verhandeln über Dinge, wenn sie nur das Wort Gottes hätte als Grundlage, das wäre doch wunderbar. Weil dann würde alles andere ausstimmen. Ich muss ein bisschen ausholen, warum ich diese Arbeit mache. Es ist eigentlich eine ganz lange Geschichte. Wenn ich euch Zeugnis geben sollte von meinem Leben, ich glaube, das würde 14 Tage nicht reichen am Stück. Aber ein bisschen möchte ich rausgreifen. Also ich heiße Lili Ruditz. Ich bin geboren in Russland, in Karaganda. Meine Großeltern sind aus Moldawien. Und so mein Ursprung, wo der ist, mit dem wollte ich überhaupt nie was zu tun haben. Ich bin 1958 nach Deutschland gekommen mit meiner Mutter. Meine Mutter war alleinerziehend, also ich war vaterlos. Ich bin dann in Süddeutschland aufgewachsen. Es war sehr schwierig für mich, als Zugereiste in einem Dorf zu leben. Man hat uns sehr als Flüchtlinge verachtet. Es war sehr schwierig für mich, damals schon im Kindergarten. Ich habe nie gesagt, ich bin in Russland geboren, weil ich mich einfach für dieses Land geschämt habe. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber es war einfach in mir. Und ich hatte Furcht. Ich hatte einfach Furcht in mir, über dieses Land zu sprechen, über meine Herkunft zu sprechen. Und so habe ich ganz, ganz lang nie gesagt, wo ich geboren bin. Es hatte damit zu tun, dass die Kinder mich verlacht haben, verspottet haben. Du hast ja keinen Vater. Ich hatte so also auch keine Freunde. Und ich bin dann später bei Pflegeeltern aufgewachsen. Also es waren sehr viele Missstände, viele Schwierigkeiten in meinem Leben. Und irgendwann habe ich geheiratet. Und aus dieser Ehe sind 3 Kinder entstanden. Mein Mann ging mit mir in eine Gemeinde bis zum Tag der Hochzeit, dann nicht mehr. Und so ist auch meine erste Ehe zerbrochen nach 10 Jahren. Und es war also eine schwierige Zeit für mich in meinem Leben. Und meine Eltern, meine Pflegeeltern hatten Verwandtschaft in der DDR, damalige DDR. Und die sind oft hierher gereist, um diese Verwandten zu besuchen. Und sie wollten mich oft mitnehmen. Und ich habe mich gesträubt mit Händen und Füßen. Ich habe gesagt, ihr könnt fahren, lasst mich nur zu Hause, ich gehe nicht mit. Ich hatte einfach Angst vor dieser Grenze. Ich muss euch ein bisschen erzählen von dieser Geschichte, weil es betrifft eigentlich diese Missionsarbeit. Für mich war sämtliche Grenzen waren für mich tabu. Ich wollte nie über eine Grenze. Im Land, in meinem Umfeld ja, aber nie über eine Grenze hinaus. Und ja, 1984 habe ich meinen zweiten Mann geheiratet. Wir bekamen ein Kind miteinander. Und wir haben angefangen, in eine Gemeinde zu gehen. Gott hat mich abgeholt. An dem Punkt, wo für mich das Leben eigentlich zu Ende war. Ich wollte nicht mehr leben. Ich hatte keinen Sinn mehr in meinem Leben und ich wollte mir nicht das Leben nehmen. Ich war so am Ende. Und Gott hat so klar bei mir reingesprochen in die Situation, dass ich nicht das Recht habe, mir das Leben zu nehmen, sondern dass er da ist und dass er mir das Leben geschenkt hat. Und so habe ich angefangen, mein Leben zu leben mit Gott. Ich kannte ihn schon. Ich kannte ihn aus meiner Jugendzeit. Aber es war für mich einfach abgegrenzt, weil ich so enttäuscht worden bin von Menschen. Und so wollte ich auch den Gott eigentlich auch nicht mehr haben in meinem Leben, weil ich gesagt habe, ich werde doch wieder enttäuscht. Es sind ja doch wieder Dinge, wo ich nicht weiterkomme. Und Aber da hat Gott mir die Liebe einfach gezeigt und ist mir so entgegengekommen in dieser schwierigen Situation drin. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt, er war nicht gläubig. Und ich habe ihm dann erzählt, dass es Jesus gibt und dass es da eine Gemeinde gibt. Nur weil er nicht mal gern hingehen möchte, weil ich habe gesehen, der Mann hat so viele Probleme in seinem Leben und er braucht eigentlich Jesus. Und das war für mich der Beginn. Ich habe versucht, ihm das weiterzugeben, was ich weiß, aber selber nicht gelebt habe. Und dann habe ich angefangen, ich habe wieder angefangen zu gehen, weil ich gesehen habe, es gibt Menschen auf dieser Welt, die brauchen einfach Jesus. An mich selber habe ich dabei gar nicht gedacht. Ich habe nur an den Nächsten gedacht. Und so haben wir angefangen, miteinander in die Gemeinde zu gehen. Wir haben dann auch irgendwann geheiratet. Und ja, es ging auch gut. Wir hatten eine gute Ehe. Unsere Kinder sind groß geworden. Und uns ging es dann auch gut. Und mein Mann ist dann 1989 zum ersten Mal nach Rumänien gefahren mit einem Pastor, um Hilfsgüter runterzubringen. Und dann kam dieses Wort Grenze ins Spiel. Und ich habe gesagt, geh du ruhig, du darfst fahren, ich bete für dich, wenn du mich daheim lässt, ist das alles in Ordnung. Für mich ist die Welt in Ordnung, wenn ich daheim bleiben kann. Mein Mann kam zurück, ich habe ihn nicht mehr erkannt. Nicht vom Aussehen, sondern in ihm ist irgendwas passiert. Wir hatten alles, uns ging es gut, wir waren finanziell sehr in sehr guter Lage, uns ging es wirklich gut. Und mein Mann kam zurück, der hatte keinen Koffer mehr dabei, keine Tasche mehr dabei, kein Hemd mehr dabei. Ich sage, wo hast denn du deine Wäsche, wo hast denn du die Sachen? Hat er zu mir gesagt, die brauche ich nicht mehr. Hat alles dort gelassen, alles. Und ich habe also eine ganze Woche gebraucht, bis er wirklich drüber reden konnte, was er erlebt hat. Und er hat gesagt, weißt du was, es war nicht das letzte Mal, dass ich in Rumänien war. Ich werde wieder hinfahren und komm doch bitte mit. Und für mich war das einfach ein Thema, ich konnte nicht fahren. Und so ging das schon eine Weile. Und er hat immer wieder mal so gestupft und hat gesagt, könnte man nicht mal miteinander dahin fahren? Und ich wollte einfach nicht. Und eines Tages kam er dann und sagte, du, ich habe eine tolle Idee, wir können den Sommer in Urlaub fahren mit den Kindern an Ladesee, da ist es ganz toll, da ist das Wasser nicht so tief, da können die schwimmen gehen oder können die spielen und das ist eine ganz tolle Lage dort. Ich habe mir so viel erzählt von dem Plattensee. Und ich sagte, okay, können wir machen, Ungarn, das ist ja alles frei, da kann man mit dem Personalausweis reisen, da braucht man kein Visum. Und so sind wir nach Ungarn gefahren. Und er sagte, aber eine Bitte habe ich, einen Tag nach Rumänien, nur einen Tag. Wir fahren rein in dieses Land und wir fahren am gleichen Tag wieder zurück. Und habe gesagt, okay, so haben wir 300 Bibeln mitgenommen, rumänische, 500 Traktate und sind über die Grenze gefahren. Sind da in Arad, mit auf der Straße gewesen, haben angefangen, diese Bibeln zu verteilen. Die Leute kamen in Schare. In Schare kamen die. Die sind auf der Straße, haben die sich hingekniet und haben geweint und haben sich gefreut über diese Bibeln. Und Gott hat mein Herz so berührt, da war plötzlich diese Furcht vor dieser Grenze, die war plötzlich weg. Wo ich gesehen habe, wie Menschen sich freuen über das Wort Gottes, das war für mich alles andere, war einfach weg. Es war wie weggepustet. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, du, also weißt du, ich war nicht das letzte Mal in Rumänien. Und es war, ich war frei, das war einfach alles weg, wie weggepustet. Und so sind wir dann mit einer Hilfsorganisation jedes Jahr Minimum einmal nach Rumänien. Manchmal zweimal, dreimal, viermal, je nachdem, wie es sich ergeben hat. Und so sind wir schon viele Jahre in dieser Mission tätig. Wir haben in Rumänien mit Organisationen zusammengearbeitet. Wir haben dort 25 Kindergärten aufgebaut, also mit aufgebaut. Wir haben in Kotlea ein Frauenhaus, das ist auch in Rumänien, das wir helfen, unterstützen. Wir haben eine Missionarin dort, die dort arbeitet in Rumänien, die arbeitet mit Zigeunerkindern. Dort gehen wir hin und helfen mit, was wir machen können. Kindergärten unterstützen wir, Familien besuchen wir. Und so helfen wir einfach, wo wir können. Und mein Mann war im Schichtbetrieb. Der hatte immer 3 Tage Arbeit, 3 Tage frei. Und es war eigentlich sehr viel Arbeit für uns. Mir hatte er überhaupt keine Freizeit mehr. Er konnte sich nicht mehr ausruhen. So haben wir angefangen zu beten, dass er einfach Freiraum bekommt, dass er mehr Zeit hat für diese Missionsarbeit. Und dann kam Moldawien dazu. Es war schon so zwischendrin. 2001 kam ein Audan-Pastor zu uns und hat uns gefragt, ob wir nicht bereit wären, mit nach Moldawien zu fahren. Und so sind wir wussten nicht wohin, wir wussten nicht zu wem, wir sind einfach drauf losgefahren. Wir hatten dann ein Visum von dem Pastor von dort und so sind wir dahin gefahren und wir wussten nicht, was uns erwartet. Wir kamen dann dorthin, diese Pastoren waren sehr glücklich, dass wir kamen, die waren sehr erfreut, weil bis in die Moldau ist es meistens nicht, dass Hilfsgüter kommen. Die hören meistens Mittel von Rumänien auf, weil es einfach schwierig ist, Hilfstransporte nach Moldawien zu schicken. Es ist sehr schwierig, über die Grenze dort zu gehen. Inzwischen ist es leichter, aber damals war es sehr, sehr schwierig. Also man braucht schon Stunden, brauchte man, bis man überhaupt im Land drin war. Und so sind wir nach Moldawien gekommen. Wir haben dort mit den Pastoren angefangen, eine Mission aufzubauen. Eine Missionsküche, dort wird gekocht, da kommen die Alten hin, die Rentner, die fast keine Rente haben, die haben vielleicht 50 Euro im Monat, 40, 50 Euro, wenn es hochkommt, und die dürfen da hinkommen zum Mittagessen, Kinder aus der Schule, wenn sie nach der Schule von sozial schwachen Familien, die dürfen da hinkommen zum Essen, aber auch Straßenkinder kommen dahin. Und das war für uns so ein wichtiger Punkt, wo wir gesagt haben, ja, da bleibe mir dran, da arbeite mir einfach weiter. Es haben sich einige Leute dazugestellt, aber es haben sich auch viele Leute wieder abgewandt. Es ist immer so eine, ich tue was gut und dann ist meine Devise befriedigt. So kommt es oftmals so rüber bei mir, wo ich dann denke, meine Güte, wenn ich was anfange, dann muss ich dranbleiben, dann muss ich es auch fertig machen. Ich kann nicht mit der Trenne aufhören. Und es ist so wichtig für diese Menschen dort. Wenn ich so ein Werk und so eine Arbeit beginne, dann kann ich nicht sagen, so, jetzt habe ich genug, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt lasse ich das fallen wie eine heiße Kartoffel. Wenn ich was anfange, muss ich weitermachen, dann muss ich die Leute auch betreuen. Ich muss hin, ich muss sie besuchen, sie warten. Und die haben Hunger. Die haben Hunger nicht nur nach Lebensmitteln, die haben Hunger nach dem Wort Gottes. Und es ist so wunderbar, das zu erleben. Ich bete seit 2001 für eine Frauenarbeit dort, weil die sind sehr konservativ und Frauen ist bei, also in dem Land einfach noch unterdrückt und Frauenarbeit war gar nicht möglich in diesem Land, gar nicht möglich. Bis letztes Jahr. Ich habe so lange gebetet und habe gesagt, Herr, ich möchte so gerne Frauenarbeit dort beginnen. Ich habe das so auf dem Herzen, das hat mir so auf dem Herzen gebrannt, für diese Frauen zu beten und für diese Frauen, mit der eine Frau gemeinsam eine Arbeit zu tun, wo sie sich gegenseitig stärken können. Und letztes Jahr habe ich dann mit dem Ionel, das ist unser Pastor aus Pelenia, habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, Mensch Ionel, jetzt wird es Zeit, dass wir Frauenarbeit beginnen. Wir machen das in Deutschland so und so und ich habe ihm einfach vorgeschwärmt, wie wir das machen bei uns zu Hause. Und hat er sich das so angehorcht und hat so geschmunzelt und dann sagt er, wann fängst du an? Und dann habe ich gesagt, morgen Abend mache ich einen Frauenabend in Pelenia. Und ich durfte diesen Frauenabend machen und es war, also ich sage, es war ein voller Erfolg. Die Frauen waren so berührt und die waren so mitgerissen, dass die sich jetzt jede Woche seitdem einmal in der Woche treffen zum Gebet. Und das hat mich so erfreut, da dran zu bleiben. Und so haben wir ausgemacht, dass ich dieses Jahr einen richtigen Frauentag machen werde. Und so möchte ich euch auch von dem ein bisschen berichten. Wir haben dieses Jahr unseren Frauentag gehabt. Gott hat so viel Gnade geschenkt. Wir hatten das Ticket, wir hatten die Finanzen, dass wir runter konnten. Und so waren wir jetzt im Mai, vor 14 Tagen, sind wir erst wieder vor 14 Tagen zurückgekommen. Wir waren jetzt, gute Woche waren wir jetzt in Moldawien. Und ich hatte einen Frauentag. Ich durfte den dort halten. Und ich habe mit dem Pastor gesprochen, wie sieht es aus, wie viele Frauen, wann machen wir es. Ja, Donnerstag war ein Feiertag, das war sehr gut. Und so haben wir den Frauentag auf den Donnerstag gelegt. Und dann sage ich, ja, Ionel, wie viele Frauen werden denn da sein? Ich muss ja ein bisschen planen, ich muss ja bisschen was zum Essen richte. Ich muss ja wissen, für wie viele Frauen das mir richten müsse und was mir mache und einkaufe und alles. Ja, alles kein Problem. Donnerstagmorgen um 7 Uhr ist noch Markt offen, da kann man morgens noch einkaufen gehen. Und das Frauentag, die Uhrzeit war noch nicht ganz klar. Plus, minus. Also zwischen 25 und 30 Frauen, plus, minus. Und die Uhrzeiten, da habe ich gesagt, ja, soll ich mir dann mittags um 3 mit Kaffee und Kuchen was machen oder soll ich mir abends was machen? Ja, wir können schon so abends machen, aber um 8 Uhr schon der nächste Gottesdienst. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich keinen Frauentag, das geht nicht, dann müssen wir es früher machen. Dann machen wir Mittag um 3. Ja, Mittag um 3 geht auch nicht. Also wir sollen um 11 Uhr anfangen mit dem Frauentag. Und so haben wir es dann auch gemacht. Wir haben um 11 Uhr begonnen. Allerdings, ich konnte erst um 8 Uhr auf den Markt zum Einkaufen gehen. Und die Frauen waren nicht 25 bis 30, sondern es waren 80 Frauen. Es war wunderbar. Plus, minus. Ich bin es da drüben schon gewöhnt mit Plus, Minus. Und ich habe auch die Ruhe drüber bekommen. Also diesen Stress, den man bei uns zu Hause hat, hat man dort einfach nicht. Wir sind dann auf den Markt gefahren, wir haben alles besorgt. Die Frauen waren dort in der Gemeinde, die haben gewartet, die haben die Brote geschmiert, die Brote gerichtet. Es ging in 0, nichts für alles gerichtet. Da haben wir ein schönes Buffet aufgerichtet. Ich habe noch schönes Dekomaterial mitgenommen von zu Hause. Wir haben ein bisschen was gebastelt. Wir haben, es war noch eine Schwester mit, eine Bekannte von mir, eine gute Freundin, die Schmidt kreist und wir haben zusammen alles schön dekoriert. Und es war ein wunderbarer Tag. Und das Thema war die Ruth. Das hatte ich so auf dem Herzen, diese Freundschaft drüber zu bringen und zu vermitteln, diese Freundschaft zwischen Frauen und wie wichtig das ist, dass man als Frau sich auch zusammentrifft und dass man betet miteinander, auch für die Männer betet, dass die Männer gestärkt sind und dass man einander austauschen kann mit der Erziehung, mit allem, egal was es ist. Es war so eine wunderbare Zeit. Wir sind wirklich also auch beschenkt worden. Wir sind so beschenkt worden. Es war so ein herrlicher Tag. Wir haben um 11 Uhr begonnen, war bis um 4 ging diese Veranstaltung. Wir haben sehr viel miteinander gebetet und es war wirklich eine Stärkung für mich und es war wunderbar. Ich glaube, es bringt meinem Mann noch ein bisschen was. Aber ich möchte noch einen Text kurz. Das Wort, das uns begleitet seit unserem Beginn von der Missionsarbeit, ist im Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Das ist ein Wort, das uns die ganzen Jahre über begleitet hat und auch immer wieder vor Augen steht, genau wie im Jesaja 58, Vers 7, bricht dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Und es ist echt ein Segen, den wir erleben dürfen, wie Gott uns segnet. Eigentlich haben wir nichts und doch sind wir ganz reich. Mein Mann ist krankgeschrieben schon seit fast einem Jahr. Wir leben von Krankengeld, 200 Euro im Monat. Ich bin angestellt bei der Tafel, ich habe auch kein großes Einkommen, aber ich hab mehr, ich habe viel, viel, viel mehr, wenn ich irgendwo in einen Betrieb ging oder er in einen Betrieb ging, weil wir einfach gesegnet sind von dem, was Gott uns gibt. Und wir leben wirklich von dem, was Gott uns jeden Tag in die Hand gibt. Und es ist wunderbar. Wenn man das so miterleben kann, wie Gott einen versorgt. Am Anfang hatte ich so Angst, aus diesem Boot der Sicherheit zu steigen. Ich hatte wirklich Angst davor. Ich bin ein ängstlicher Mensch, aber Gott gibt mir immer wieder Mut und Kraft und Zuversicht und Stärke. Und einfach, er ist so ein Belohner für die Dinge, die man tut und für die Zeit, die man investiert, für das Geld, das man investiert, egal was man investiert, er ist der Belohner, er beschenkt uns so reich, wenn man das erleben darf, ist wunderbar. Und das möchte ich auch den jungen Leuten zurufen, probiert es aus, probiert einfach aus, jedes was er investiert, sagt, Herr, das möchte ich jetzt in dein Reich investieren, die Zeit, egal was es ist, investiert und ihr werdet sehen, wie ihr gesegnet werdet und Gott schenkt euch Freude in dem drinnen. Es ist wunderbar. Amen.
Ich grüße euch recht herzlich im Namen unseres Herrn Jesus. Ich bringe euch Grüße von unserer Gemeinde, von unseren Hauskreisen. Ja, wenn ihr dahin geht, sagt viele Grüße. Was soll ich euch viel sagen? Meine Frau hat euch schon sehr viel erzählt. Mir ging es in meinem Leben schon nicht gut. Das stimmt. Aber warum ging es mir nicht gut? Ich habe einfach den Weg nicht gefunden. Und irgendwann hat mir Gott den Weg gezeigt. Und für mich war es ganz klar, Gott sei Dank, jetzt muss ich aufhören zu suchen. Jetzt muss ich nichts mehr suchen. Was ich jetzt mache und was ich kriege und was ich habe, das kriege ich alles von Gott. Und so habe ich gelernt, im Laufe der Jahre auf die Stimme des Herrn zu hören. Was der Heilige Geist mir ins Herz legt, da habe ich gelernt, horch lieber drauf, sonst geht es wie im Jona, weil der hat gemeint, Gott sieht ihn nicht, wenn er eine Fahrkarte nach Tarsus kauft. Aber Gott hat ihn sehr wohl gesehen. Und Gott hat zu ihm gesagt, geh nach Ninive. Jona wollte nicht. Aber wenn Gott sagt, geh nach Ninive, dann gehst du nach Ninive. Und ich gehe auch nach Ninive, wenn Gott es will. Und ich habe halt auch Gott mein Leid geklagt, klar. Wie fange ich es an? Ich habe gesagt, ich kann nie mehr in meinem Leben arbeiten. Weil ich habe nicht nur in der Sünde gelebt, ich war am Teufel sein Kumpel. Ich habe alles gemacht, was schlecht war. Und das wollte ich nicht mehr. Absolut nicht mehr. Und dann war klar, okay. Ich stand am Fenster, habe geweint, bin von Gott und der Welt verlassen. Und da hat Gott zu mir gesagt, nein, von mir nicht. Frag mich nicht, wo die Bibel herkam. Wie ich plötzlich die Idee hatte, oder ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe von der Stunde an in der Bibel gelesen, wie wenn ein Ertrinkender Luft schnappt. Und dann war ich auf der Suche. Auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach meinem Leben. Und er hat mir alles gezeigt. Er hat mir jemanden zur Seite gestellt, wo sich das im Laufe der Jahre ganz klar gezeigt hat. Gemeinsam sind wir stark. Wir sind zu dritt. Jesus Christus, meine Frau und ich. Ja, wenn du hörst, wenn du gelernt hast zu hören. Gut, ich bin Christ geworden, ich war froh, ich war ein fröhlicher Christ. Ich hatte immer gute Laune, ich war sehr gut angezogen, ich hatte alles. Ich hatte sogar wieder einen Beruf, wo ich mehr verdiente wie vorher. Wo Gott sagte, ja, das war alles. Dann durfte ich sogar noch ein Haus bauen mit 40. Wo ich gesagt habe, ich, für mich, ein Haus bauen mit 40. In 30 Jahren ist mein Leben rum, was soll ich mit einem Haus? Aber Gott, wenn du unbedingt willst, dann baue ich das Haus für dich. Und dann ging es schon los. Das Haus war noch nicht fertig gebaut. Der erste Alkoholabhängige wohnte im Keller. Was heißt nicht mal alkoholabhängig? Der hatte Heroin, mit Heroin zu tun. Der Keller war als letzter geplant und der war als erster fertig, dass dieser junge Mensch einziehen konnte. Ja? Der hat heute 4 Kinder, hat einen eigenen Betrieb. Der braucht kein Heroin mehr. Und so sind sie gegangen und gekommen, unsere Kinder dazu, gegangen, gekommen. Und jeder, der im Haus des Herrn war, weiß, was das heißt. Es lässt ihn nicht mehr los. Und mich auch nicht. Gott hat mir ganz klar gezeigt, schau, das ist dein Weg. Ja, aber war das denn also alles? Noch nicht ganz. Er hat dann gesagt, oder wie immer, er hat nichts gesagt. Er hat über einen Pastor, der hat zu mir gesagt, Thomas, komm, gehst mit nach Rumänien. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Weil ich habe mir angewöhnt, nicht mehr Nein zu sagen, weil das hat keinen Wert. Du musst, ob du willst oder nicht. Und dann fing eigentlich mein Glaubensleben an. Weil was ich bis dahin geglaubt habe, wer ich bin und was ich bin, da habe ich mich gewaltig getäuscht. Und dann habe ich mich erstmal geschämt. Dass ich behauptet habe, ich bin Christ, weil ich alles habe, weil es mir gut geht und meiner Umgebung gut geht. Aber was ich da gesehen habe, das war was ganz was anderes. Das war auch meine Umgebung. Nur war die ein paar hundert Kilometer weiter weg. Und im Laufe der Jahre, ich kann es fast nicht wiederholen. Es bedrückt mich heute noch, dass ich mir mal eingebildet habe, gut zu sein. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. aber ich höre, was Gott zu mir sagt. Und als ich da nach Hause kam, war für mich klar, Gott steht an erster Stelle und dann kommt meine Frau. Diese Richtung. Bei ihr steht Gott an erster Stelle und dann komme ich. Und diese Richtlinie war klar. Und dann fragt mich eines Tages mein Chef, sag mal, weißt du, wer dein Chef ist? Und so im ersten Sekundenbruchteil denke ich, ja, Gott. Und genau so ist es worden. Ich hatte einen super Job, ich habe sehr viel Geld verdient. Und ich hätte noch mehr Geld verdienen können. Unter der einen Bedingung, dass ich die Mission vergesse. Das war die ganz klare Forderung vom Betrieb. Du hörst auf mit Mission, du fälschst uns zu oft. Dann habe ich 6 Wochen Bedenkzeit gekriegt. Was glaubt ihr, wo ich in diesen 6 Wochen war? Da war ich in Rumänien und Moldawien. Und als ich dann zurückkam, dann könnt ihr euch ja denken, was ich dem gesagt habe. Ich habe gesagt, tschüss, habe ich zu ihm gesagt. Die haben das alle nicht verstanden. Weil so einen Monatslohn wegzuschmeißen. Aber ich muss euch sagen, heute habe ich mehr wie damals und ich habe kein Geld. Ja, jetzt frage ich mich, was ist das Geld denn wert? Versorgt mich Gott oder versorgt mich Gott nicht? Ich verstehe es immer noch nicht, aber es ist so. Ich habe immer noch meine Frau, ich habe einen Haufen Kinder, ich habe nur 20, 30 dazu gekriegt, ich weiß gar nicht genau. Und ein paar Fahrzeuge, wir haben in der Tafel 40 Angestellte, in unserem Allerweltslädele, wo der Rest, also Gebrauchtmöbel, Gebrauchtware und so, arbeiten ein paar Leute. Ne? Enkel haben wir noch dazu gekriegt, alles, alles da. Und ich habe meinen Job nicht mehr. Ja, was? Gott versorgt. Gott. Der versorgt nicht nur uns. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, du hast mir eigentlich das Leben gerettet. Ja? Du hast mich wieder lebendig gemacht. Dir will ich dienen. Und das habe ich gemacht. Und das mache ich heute noch. Egal was passiert, Gott steht an erster Stelle. Ich habe gelernt, auf ihn zu hören. Dann hat mir jemand gesagt, ja, sag mal, wieso predigst du eigentlich? Du hast ja gar keinen Schein. Du darfst ja gar nicht predigen. Ich sage, was Gott mir sagt, das musst du mir nicht sagen. Das steht in der Bibel ganz anders. 1. Johannes 1, Vers 27. Wir haben uns einen Pastor gewandt und der hat gesagt, ja, dann macht halt die Bibelschule. Mit 55. Ja, habe ich gesagt, okay. Meine Frau sagt, okay, ein Semester macht sie mit, da ging es um Seelsorge, dann ist der Sache Genüge getan. Letzte Woche hatten wir unsere letzte Stunde in der Bibelschule, unsere letzte Klausur. Und jetzt haben wir halt Pastoralreferende, sind wir jetzt alle beide, weil meine Frau konnte die Finger nicht lassen von den anderen 2 Semestern. Sie will dem Herrn auch mit ganzer Hingebung dienen. Und heute sind wir da. Heute sind wir einfach da und ich freue mich so, immer wieder neue Gesichter zu sehen, die ebenfalls Gott nachfolgen wie mir auch. Aber ich möchte jetzt nicht mehr viele Worte verlieren, ich möchte euch jetzt ein paar Bilder zeigen. Ein paar Bilder wie Moldawien. Nach Moldawien kommen wir schon 6 Jahre, 7 Jahre und es war uns immer ein Bedürfnis, wirklich alles zu geben, was wir haben, weil unser Nächster hat nichts. Also, dann gebe ich ihm doch von dem, was ich auch nicht habe, mindestens die Hälfte. Ne? Egal, er kriegt's. Ich zeige euch ein paar Bilder. Vielleicht reden wir nachher nochmal drüber. Kommentierst du, Lili?